Deutschlandfunk.
In dieser Folge geht es um Wurst und Weltwirtschaft. Der Preis, den Bauern für ein Kilo Schweinefleisch bekommen, ist nämlich seit Monaten im Sinkflug. Was chinesische E-Autos damit zu tun haben, wieso ein totes Wildschwein in Katalonien für Weltmarktkapriolen sorgt und wie aus dem Schweinefleischpreis ein Lehrbuchbeispiel der Ökonomie wurde.
Deutschlandfunk Nova.
What the Wirtschaft? Mit Bujon Kim und Gregor Lischka.
So, Gregor, dann nimmst du 1,5 Kilo Schweinebauch, packst das in so einen richtig schönen Sud, Sojasauce, ein bisschen Weißwein, ein bisschen Zucker, ein bisschen Gewürze, ein bisschen Ingwer, ein bisschen Frühlingszwiebel. Dann kochst du das so 1,5 Stunden im Ofen. Dann schneidest du es in ganz dünne Scheiben, brätst das dann nochmal in diesem Sud an. Bam! Red Braised Pork Belly. Das sind Baobans, mein absolutes Lieblingsschweinegericht aus Taiwan.
1,5 Kilo Schweinebauch, auch auf jeden Fall eine Hausnummer. Ihr merkt schon, herzlich willkommen zum ersten Küchenshow-Podcast der Deutschlandfunkfamilie, dem öffentlich-rechtlichen Angebot, das allen natürlich noch gefehlt hat. Spaß, herzlich willkommen zu What the Wirtschaft, dem Podcast, wo es um die großen und kleineren Wirtschaftsthemen geht. Heute mit mir, Gregor Lischka.
Und mir, Bujon Kim. Und für diese Folge, da waren wir für euch als kleine Trüffelschweine unterwegs, um ein Thema auszubuddeln, das auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt wahnsinnig spektakulär wirkt, das aber tatsächlich ziemlich viel über unsere Art zu leben und zu wirtschaften erzählt. Und bei den Stichworten Schweinebauch und Trüffelschwein, ja, ehrlicherweise sind wir eigentlich schon komplett im Thema drin.
Schweinefleisch ist das nämlich mit Abstand meist konsumierte Fleisch in Deutschland. Pro Kopf runtergerechnet essen die Deutschen um die 30 Kilogramm Schweinefleisch pro Jahr. Also zur Einordnung, das ist ungefähr so eine Drittelsau, die jeder von uns übers Jahr gerechnet im Schnitt verputzt. Es ist jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt das Gesündeste oder besonders gut für die Umwelt, aber gut, so ist es nun einmal.
Ja, und ob als Bratwurst, Bacon oder als taiwanesischen Schweinebauch, in welcher Form auch immer, Schweinefleisch ist aus dem Alltag der Deutschen einfach kaum wegzudenken. So ehrlich muss man halt auch sein. Manche bauen bekanntermaßen sogar einen guten Teil ihrer Politikerkarriere auf Schweinefleischkonsum auf.
Rostbratwürste oder Schäufele? Gern beides.
Und bei all dem kamt ihr ins Spiel. Anfang Januar haben alle 4 Hosts von What the Wirtschaft euch in der Sonderfolge die Zahl, den Indikator und den Index vorgestellt, von der sie geglaubt haben, dass sie eine ganz besondere Geschichte erzählen. Es gab den Preis des Internets, Pfandhöhen, den Volatilitätsparadox-Index und den Schweinefleischpreisindikator. Uns haben Dutzende Mails erreicht, also wirklich nochmal ganz, ganz, ganz vielen Dank für eure tollen Anmerkungen. Fühlt sich einfach an, wie so eine warme Umarmung von euch zu hören. Ja, auch das viele Lob und eure Stimmen. Und ihr habt's wahrscheinlich gemerkt, Gregor, Schweinefleisch hat gewonnen. All praise to you. Hier gehen aber nochmal Grüße raus an Dirk aus Dresden, Tobias aus Düsseldorf, Ellen aus Wegberg und so viel mehr.
Ja, ganz vielen Dank auch meinerseits. In dieser Folge geht es jetzt nämlich um die Frage, warum der Schweinefleischpreis innerhalb der letzten 6 Monate um gut ein Drittel eingebrochen ist, was das für Schweinehalter bedeutet und was das über unsere Weltwirtschaft erzählt.
Und damit auch darum, welche Rolle Schweinepfötchen mit Sauerkraut, katalonische Wildschweine und chinesische E-Autos dabei spielen. Und um das herauszufinden, hat sich Gregor für uns, für alle, auch für mich, auf den Weg gemacht. In dieser Folge, da profitieren wir nämlich davon, dass Gregor nicht nur auf einem Ackerbaubetrieb in Mittelhessen aufgewachsen ist, sondern ein anderer Teil seiner Family an einem anderen Ort auch im Schweinebusiness unterwegs ist. Ich würde sagen, das ist auch mal eine wilde Familiengeschichte, die du hast.
In dieser Folge nehme ich euch mit nach Ostwestfalen, auf den Hof, auf dem meine Mutter groß geworden ist. Dahin, wo die Orte Paderborn, Brakel und Höxter heißen. Dahin, wo der kleine Gregor in seiner Kindheit in den Sommerferien zu Oma Heta und Opa Werner auf den Hof gefahren ist. Und dahin, wo mein Onkel Werner Junior heute noch etwa 2.500 Schweine hält.
Wenn die Fütterung geht, dann sind die Schweine mobil, stehen auf, man sieht mehr und kann dann auch leichter erkennen, was da ist. Ja.
Also wir gehen da jetzt gerade mal mit in den Schweinestall.
Gregor, vielleicht ist das eine ziemlich dumme Frage, aber sind 2.500 Schweine viel?
Also das ist jetzt nicht klein, also es ist jetzt kein Mini-Betrieb, das definitiv nicht, aber es ist jetzt auch nicht besonders riesig. Also ich würde jetzt wirklich von einem mittelständischen Betrieb sprechen, was die Schweinezahl anbelangt. Und den typischen Tag eines Schweinebauern, wie den von meinem Onkel Werner, könnt ihr euch so vorstellen, dass ihr morgens aufwacht, auf dem Tablet erstmal das Handelsblatt lest, einen Kaffee schlürft und dann in Richtung des Schweinestalls schlurft, einem, der sich draußen hinter den Hoftoren befindet.
Schutzkleidung an. Hier der Hygieneraum ist auch sauber.
Und da ist der erste Raum, den ihr betretet, erstmal so eine Art Schleuse.
Gummischuhe angezogen.
Die hier?
Die gelben einfach.
Die gelben, ja.
Ja.
Brautgröße.
Und dann muss man sich auch noch so gelbe Schutzanzüge anziehen.
Ja, 55, ja.
So, und der Look, den man dann anhat, der ähnelt dann doch sehr, ich weiß nicht, ob du die Serie geschaut hast, Bo, diesen Schutzanzügen aus Breaking Bad, wenn die da ihr Crystal Meth kochen. Oder, wie Markus Söder sagen würde,
Crystal Meth!
Bleibt für immer legendär.
Aber jetzt nochmal zurück in den Hygieneraum vor dem Schweinestall, wo das Meth dann ja auch letztendlich herkommt. So, und warum ich hier die Handelsblatt-Lektüre und diese Sicherheitsschleuse überhaupt erwähne, wenn wir doch eigentlich was über den Schweinefleischpreis erfahren wollen, sagen wir mal so, das wird später noch wichtig. Und dann habe ich mit Werner eines der Abteile in dem Stall betreten, wo dann so um die 150 Schweine auf so nacktem Spaltenböden in mehreren Buchten rumliegen, so wie es letztendlich halt auch in einem konventionellen Mastbetrieb einfach aussieht.
Siehst du, wie sie alle aufstehen? Stehen sie alle am Tropf. So laufe ich morgens durch den Stall, dann stehen sie alle am Tropf und ich freue mich, wenn sie so am Tropf stehen. Weißt du? Also ich mäste gerne Schweine, mache hier gar keinen Hehl draus.
Du, für mich klingt das so, als ob Onkel Werner seinen Traumjob gefunden hat. Finde ich schön. Für mich als Städterin ist natürlich so die allerwichtigste Frage, kennt er seine Schweine denn beim Namen? Dürften wir als What the Wirtschaft Podcast ein Schwein benennen?
Ich habe natürlich geahnt, dass diese Frage kommt, ob die Namen haben, und ich habe sie stellvertretend für dich gestellt, Bo.
Die kennst du nicht beim Namen.
Doch, das ist Adam, das ist Eva. Und dann ist wieder Adam. Ne? Nein, die kenne ich. Woher soll ich die beim Namen kennen? Ich kenne nicht 2.500 Schweine beim Namen.
Sympathischer Mann, ja.
Fernab jeder Bullerbüromantik ist es natürlich so, dass Werner in unserem Wirtschaftssystem auch einem gewissen Kosten- und Konkurrenzdruck ausgesetzt ist, dass er natürlich also Geld verdienen muss. Und das tut er nicht primär, indem er Namen auswendig lernt, sondern indem er die Schweine mästet und zum Schlachthof liefert. Und das natürlich auch, und das kann man jetzt beurteilen, wie man will, möglichst effizient innerhalb von gerade einmal 4 Monaten.
16 Wochen, dann kriege ich wieder neue Ferkel.
Was passiert in diesen 16 Wochen?
Die haben eine Tageszunahme von knapp 1000 Gramm.
Ja, Gregor, was soll ich dazu sagen? 1 Kilo Gewichtszunahme pro Tag? Also, um es mal ganz neutral zu sagen, mancher Gymbro, der würde davon träumen. Ich glaube, das kann man definitiv sagen.
Genau, ich glaube, 1 Kilogramm Gewichtszunahme pro Tag ist jetzt nicht der Traum von jedermann, aber ja, also so ein Markus Rühl und Co., die sollten sich vielleicht einfach mal so ein Beispiel einer Schlachtsau nehmen. Da kann man, glaube ich, noch so viel Thunfisch, Haferflocken, Eiweißpulver, Shakes fressen. Das schaffen sie nicht. Ist natürlich ein Hinweis darauf, wie durchrationalisiert dieses ganze System um diese Ware Tier ist. Also ich sage jetzt einfach mal, wie es halt ist. Man muss aber auch sagen, Werner hat da ein kleines Geheimrezept.
Ich bin ja noch einer von denen, die Industrienebenprodukte verfüttern. Also die kriegen eine leckere Mischung von Ferrero aus Stadt Allendorf. Als ich damit angefangen bin nach dem Studium, hat jedes Schwein 20 Kindermischungen am Tag gekriegt.
Tatsächlich ist das für mich ja auch noch so eine Kindheitserinnerung. Tatsächlich dieser Geruch, wenn man da auf den Hof kam und es nach Milchschnitte gerochen hat. Gemischt mit diesem Schweineraus, irgendwie abgespeichert bei mir.
Also ich lerne in dieser Folge sehr, sehr, sehr viel über dich. Das ist natürlich immer sehr, sehr spannend und sehr besonders. Ja, aber ich würde da mal sagen, ne, einfach Milchschnitte statt Eiweißpulver, das ist vielleicht auch das Geheimnis für die Gains.
Und pro Kilogramm Schweinefleisch, das Werner da produziert und das der Schlachthof am Ende aus Werners Tieren rausholt, kriegt Werner im Schnitt gemäß dem aktuellen Schweinefleischpreis heute am Tag der Aufzeichnung Ende Januar 1,45 Euro. Macht bei einem 100 Kilogramm schweren Schlachtkörper.
Ein Schwein kostet 145 Euro aktuell.
Weil, erklär mal kurz, wie rechnet das?
Nee, das rechnet sich ja nicht. Ich kriege den Preis ja diktiert. Ja. Das ist ja der Irrsinn. Also die Schweine, diese Ferkel, die haben irgendwie 100 Euro gekostet. Dadurch, dass ich etwas günstiger füttere, sind die Futterkosten irgendwie bei 60 Euro. Tatsächlich müsste ich jetzt, ohne dass ich meine Arbeit und meinen Stall rechne, 100 plus 60, 160 haben, kriege ich 145. Das ist der Markt, der sich gerade ergibt.
So, und ohne jetzt seinen Onkel Werner zu nahe treten zu wollen, ich habe schon verstanden, das macht ihn glücklich, das ist sein Job, Milchschnitte, Schwein, Adam und Eva. Aber es macht ja überhaupt keinen Sinn. Also, der geht ja in die Miese. Der macht ja mit jedem Schwein Minus, oder?
Und um diesen ganzen Irrsinn, wie Werner es ja selber ausdrückt, zu verstehen, was also alles eine Rolle dabei spielt, dass viele Schweinebauern aktuell jeden Tag Geld verbrennen, statt es zu verdienen, dazu verlassen wir jetzt mal kurz den Schweinestall und hören uns an, was Josef Efken dazu sagt. Er ist Marktanalyst für die Fleischwirtschaft am Thünen-Institut, also einem staatlichen Forschungsinstitut für Landwirtschaft. Und natürlich mussten wir auch hier zuerst die wirklich wichtigen Fragen klären.
Was ist denn Ihr Lieblingsschweinegericht, wenn ich fragen darf? Haben Sie eins?
Ehrlich gesagt, ich komme halt aus dem Emsland und bin schon ein bisschen älter. Wenn es bei uns früher Schweinepfötchen gab in Sauerkraut, dann fand ich das lecker. Und das finde ich immer noch lecker. Es gibt es aber nur noch super selten, weil keiner in meiner Familie das sonst mag.
Du, wir mögen einen ressourcensparenden Mann. Und der, muss man sagen, der nimmt alles, ne? Also, ja, und diese kleine Familiengeschichte, die erzählt tatsächlich viel mehr über den Schweinefleischmarkt, als man denkt. Denn was Efken hier beschreibt, das ist ja exemplarisch für eine Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Das Ess- und damit auch das Nachfrageverhalten von uns Deutschen und Europäern, das hat sich massiv verändert.
Genau wie ich das in meiner Familie erlebe, erleben wir das im Markt auch. Es gibt ganz viele Teilstücke, die am Schweinekörper dran sind, die aber hier in Deutschland überhaupt keine Nachfrage mehr finden. Diese Tatsache führt dazu, dass bestimmte Teilstücke einfach exportiert werden müssen und damit auch schon aus diesem Grund Deutschland, aber auch andere EU-Länder oder die Erzeuger oder die Unternehmen darauf angewiesen sind, dass sie das exportieren können. Denn es gibt andere Länder, in denen diese Teilstücke sehr nachgefragt sind und auch eine hohe Wertschätzung haben. Insbesondere ist das Asien und hier vor allem China.
In China, einem Land mit fast 1,5 Milliarden Einwohnern, wird pro Kopf nämlich sogar noch mehr Schweinefleisch gegessen als in Deutschland. Und nach Angaben des Finanzdienstleisters Standard & Poor's entfallen auf China deshalb auch sogar mehr als 50% des globalen Schweinefleischkonsums. Sprich, die Hälfte aller auf der Welt geschlachteten Schweine landen am Ende auf chinesischen Tellern.
Wo Kopffleisch hoch angesehen sind, manche Innereien, wie Mägen oder Leber, auch dort noch ein hohes Ansehen haben und gut nachgefragt werden. Oder eben, was wir am Anfang hatten, die Pfötchen, die hier auch mehr erzeugt wird, als nachgefragt wird.
Wir halten fest, weil wir Europäer und wir Deutschen also liebend gern die Edelteile, sprich Schnitzel, Schinken, Filet essen, aber nicht mehr das ganze Tier haben wollen, wurde der Export für die Branche immer wichtiger. Das ist natürlich einerseits toll für Onkel Werner und Co., wenn sie ihre Waren auch in Asien verkaufen können und sie deswegen eventuell sogar ihre Stelle vergrößert haben, um Größenvorteile zu bekommen. Aber gleichzeitig wurden die europäischen Erzeuger damit natürlich auch immer abhängig von diesen Exportmärkten.
Und dann ist es natürlich doof, wenn sich die EU Streit mit China einhandelt.
China has already made its first move. Beijing has declared a war on pork.
Was? Wie bitte? China hat unserem Schweinefleisch den Krieg erklärt?
Yes, you heard that right.
Ja, habt ihr richtig gehört. Und wenn wir uns erinnern, da war doch was, was viele von euch wahrscheinlich mitbekommen haben. Im vergangenen Jahr hat die EU Zölle auf chinesische E-Autos eingeführt. BYD, Geely und Co. Die mussten dann vorübergehend einen Aufpreis von bis zu 35% bezahlen, wenn sie ihre Waren, ihre E-Autos in die EU einführen wollten. Der EU ging es darum, die heimischen Hersteller vor den günstigeren E-Autos aus China zu schützen. Mit dem Argument, diese werden auf unfaire Art und Weise von der chinesischen Regierung subventioniert.
Was viele aber nicht mitbekommen haben, dass China das nicht so einfach hingenommen hat. Also China hat nämlich die UNO-Reverse-Card gezogen und wiederum auch Sonderzölle angekündigt. Und dreimal dürft ihr raten, auf welche Produkte sie die erhoben haben.
Ja, aus dem Autokrieg wurde der schon eben gehörte War on Pork. Im September 2025 führt China Zölle ein in Höhe von anfangs 60%, später dann so um die 20% auf die ganzen leckeren Schweinepfötchen, Schweineköpfe, Schweinemägen, die in Europa kaum noch irgendjemand haben will.
Und wenn jetzt diese Teilstücke nicht mehr so ganz geschmeidig exportiert werden können und auch zu ganz guten Preisen, dann zieht das den Erzeugerpreis für das gesamte Mastschwein natürlich nach unten. Auch wenn vielleicht die Edelteile weiterhin ganz gut verkauft werden können.
Die Folge? Der Preis, der 2025 lange so um die 2 Euro pro Kilo pendelte, rutscht Monat für Monat ab. So wird der Kampf um die Zukunft der europäischen Autoindustrie plötzlich auch einfach im Schweinestall ausgefochten. Ja, wie das Große manchmal mit dem Kleinen zusammenhängt, ne Gregor? Aber der Sinkflug des Schweinefleischpreises, der geht halt nochmal weiter.
Manchmal ist es nämlich auch umgekehrt. Manchmal sind es auch die vermeintlich ganz kleinen Dinge, die ganz Großes bewirken. Am Freitag, den 29. November 2025, fallen in einem Wald nahe Barcelona nämlich zwei Wildschweine tot um.
The discovery of two dead wild boar has sent shockwaves to the Spanish pork industry.
Also der Reporter, der wirkt relativ gestresst. Zwei tote Wildschweine in Spanien, riesige Schockwellen. Sogar das spanische Militär wird losgeschickt. Was zur Hölle ist da bitte los?
Ihr erinnert euch doch noch vielleicht an die gelben Schutzanzüge bei Werner im Stall, oder? Also diese Breaking Bad Outfits fürs Crystal Meth Kochen. Damit sind wir bei einem Faktor angekommen, der den Schweinepreis seit Jahren unter Druck setzt. Der afrikanischen Schweinepest.
Klingt erstmal spooky oder sollen wir sagen porky? Ist aber eine Viruserkrankung, die für den Menschen ungefährlich ist. Für Schweine aber, wie der Name es schon nahelegt, so gar nicht. Wenn dieses Virus sich irgendwo in der Herde verbreitet, endet das für die Schweine meist tödlich. Und dafür wollen sich natürlich alle Schweinehalter schützen. Einer der Gründe, warum man in Onkel Werners Schweinestall auch nur unter strengen Hygieneauflagen rein kann. For your information, in vielen Regionen in Deutschland, da haben wir diese Seuche nämlich auch schon.
Und natürlich will China auch absolut verhindern, dass dieses Virus zu ihnen in die lokale Schweinehaltung gelangt. Das Virus wird nämlich nicht nur von lebenden Tieren übertragen, sondern kann auch im geschlachteten Fleisch stecken und so seinen Weg in die Umwelt finden. Das hört sich jetzt nach einer kompletten Fabelgeschichte an. Ich konnte es zu Beginn auch nicht so ganz glauben, aber es kann tatsächlich ausreichen, dass ein infiziertes Stück EU-Wurst irgendwo in Westchina von einem Sandwich runterfällt, es da dann ein Wildschwein frisst, es sich vor Ort verbreitet und das Virus anschließend über die Schuhe von einem Landwirt in den Schweinestall gerät und daraufhin die Schweinebestände in einer ganzen Region verenden.
Gregor, ich sag's dir ganz ehrlich, das klingt komplett gruselig. Ja, aber zwei tote Wildschweine in Katalonien, die haben den Weltmarkt einfach durcheinander gewirbelt. Nachdem das Virus in Spanien festgestellt wurde, haben auf einen Schlag 20 Länder, darunter auch der Riesenmarkt China, ihre Grenzen präventiv für spanisches Schweinefleisch dicht gemacht. Und Spanien ist noch vor Deutschland der größte Schweinefleischproduzent innerhalb der EU.
Und wenn so viel Fleisch plötzlich keinen Abnehmer in Übersee mehr findet, landet es natürlich irgendwo anders. Der europäische Markt, der wegen dem Zollstreit mit China ohnehin schon unter Druck stand, wird mit katalonischem Schinken, katalonischer Sülze und Co. geflutet und der Preis, den Werner für sein Schweinefleisch bekommt, fällt im Januar auf nur noch 1,45 Euro das Kilo. Und damit macht er Verlust.
Wenn das ja so stark abhängt von diesem Seuchengeschehen und auch dem Weltmarktgeschehen, wie muss ich mir das vorstellen? Du liest morgens das Handelsblatt, dann ist da eine Meldung, Fall von afrikanischer Schweinepest in Spanien. Was denkst du dir dann?
Freue ich mich, jetzt geht's wieder los.
Aber da stellt sich dann doch noch eine Frage.
Jetzt machst du ja gerade Minus mit so einem Schwein.
Ja.
Ganz dumme Frage. Warum sagst du dann nicht einfach, gut, dann der Preis ist gerade niedrig, dann
stall ich nicht ein. Relativ einfach. Das ist das, was den Schweinemarkt tatsächlich, die Sauen sind irgendwann drei Tage vorher belegt worden. Die Ferkel kommen da raus. Dann haben die, keine Ahnung, die sagen 3 Monate, die sie in der Sauenanlage verbringen und dann müssen die Ferkel ja raus. Und das ist das Hauptproblem. Du kannst einen Produktionszyklus eines Schweines, das sind über 1,5 Jahre, und den kannst du nicht stoppen. Der ist ja im Gang. Also bevor du irgendwas am Markt richten willst, hast du 1,5 Jahre Vorlauf. Und dann ist der Markt schon wieder komplett anders.
Und Werner spricht da jetzt nochmal einen sehr wichtigen Aspekt an. Weil intuitiv denkt man ja auch, das habe ich auch die Frage jetzt so gestellt, das ist doch eigentlich ein ganz normales Angebot- und Nachfrageproblem. Sinkt der Preis wegen Zoll- und Weltmarktproblemen, dann sollen die Bauern halt eben das Angebot reduzieren. Und falls der Preis wieder steigt, dann sollen sie halt mehr Ferkel einkaufen, neue Ställe bauen und mehr Schweine mästen.
Aber, das ist euch jetzt wahrscheinlich im Laufe dieser Folge auch schon aufgefallen, nein, der Schweinemarkt, der funktioniert nicht wie so ein ganz normaler Markt. Denn die Schweineproduktion, die lässt sich eben nicht einfach mal so hoch und runter fahren, Licht an, Licht aus. Kleines anderes Beispiel, ein Hersteller von Autobatterien merkt, dass weniger Batterien gebraucht werden, dann drosselt er die Produktion und lagert die, die er halt schon fertig hat, ein. Und wenn die Nachfrage dann wieder steigt, ja, dann sagt er, Leute, ich hab hier was, mein Lager ist voll. Und jetzt zieht die Produktion wieder an.
Und der Schweinebauer kann das eben nicht. Er kann die Schweine ja nicht einfach mal so im Stall stehen lassen. Das ist ja ein lebendes Tier, es muss weiter gefüttert werden. Und das kostet dann wiederum jeden Tag Geld. Und wenn es dann auch noch zu fett wird, dann will der Schlachthof es auch nicht mehr haben. Letztendlich ist es also irgendwie auch die Biologie, ganz einfach, die dafür sorgt, dass Angebot und Nachfrage sich nur mit einer gewissen Verzögerung aneinander anpassen können und es für die Bauern deshalb ganz schön tricky ist, da überhaupt das richtige Gleichgewicht zu finden.
Ja, und dieses ständige Über- und Untersteuern, das hat sogar einen eigenen Namen, den Schweinezyklus. Ein Phänomen, das es bis in die Lehrbücher und Hörsäle der Volkswirtschaftslehre geschafft hat.
Wenn diese Prozesse eben positiv laufen.
Vom Schweinestall in Ostwestfalen sind wir für euch in einen Hörsaal in Frankfurt am Main gefahren, an die Goethe-Universität, in eine Vorlesung mit dem Titel Einführung in die Volkswirtschaftslehre.
Wir stecken in einer.
Also genau an den Ort, an dem man jetzt nicht unbedingt irgendwas zu Schweinepreisen erwartet, wo der Schweinefleischpreis aber historisch betrachtet immer schon eine kleine Rolle gespielt hat, indem er nämlich etwas über die grundsätzliche Funktionsweise von Märkten erzählt.
Ich habe das gelernt. Also ich habe 72 angefangen zu studieren und von daher habe ich das natürlich noch mitgekriegt, der Schweinezyklus.
Volker Kaspari ist der Professor, der diese VWL-Vorlesungseinführung gehalten hat und bei dem ich mich spontan mal dazugesetzt habe. Ein deutscher Agrarwissenschaftler hat nämlich vor 100 Jahren schon erkannt, auf dem Schweinemarkt reagieren Angebot und Nachfrage meist nur zeitverzögert aufeinander, was zu Schwankungen führt. Und mittlerweile ist der Schweinezyklus nicht mehr so ganz ausgeprägt, da sich der deutsche Markt bei den Schweinen auch mit anderen europäischen, auch dem US-amerikanischen Schweinemarkt synchronisiert hat. Aber diese grundsätzliche Beobachtung, dass manchmal Angebot und Nachfrage nur zeitverzögert aufeinander reagieren können und das zu Problemen führen kann, die lässt sich auch auf ganz andere Märkte übertragen, zum Beispiel auf Arbeitsmärkte.
Interessant ist, dass es bei Studenten einen Schweinezyklus gibt. Ich habe ja in Darmstadt lange gelehrt und an der Technischen Universität gab es da einen ganz klaren Zyklus. Wenn in der Bauindustrie die Situation gut war und gab es auf einmal ganz viele Studenten, die angefangen haben, am Bauingenieurwesen studiert.
Und ein paar Jahre später werden dann plötzlich sehr viele Bauingenieure mit ihren Diplomen fertig. Ein hohes Angebot trifft dann aber auf einen Markt, der sich möglicherweise schon wieder komplett gedreht hat.
Und dann, wenn die fertig waren, nämlich nach 9 oder 10 Semestern oder noch länger, dann war die Bauwirtschaft in der Krise. Und also diese Verzögerungen im Anpassungsprozess, den gibt es bis zum heutigen Tag überwiegend bei Studenten.
Und so erzählt der Schweinefleischpreisindex nicht nur etwas über Schweinefleisch, sondern auch darüber, wieso es manchmal auch auf ganz anderen Märkten zu Schwankungen kommt.
Als Schweinehalter, es ist nur was für Leute mit Drahtseilnerven, das ist so, ja.
Ja, und ich denke, mit dieser Aussage von Gregors Onkel Werner, das können wir nach dieser Folge bei dem Schweinemarkt sowas von unterschreiben.
Werner hat mir auch ziemlich klar gesagt, mit diesen ganzen Schwankungen, von denen wir jetzt ja auch schon viel gehört haben, da kann er eigentlich auch irgendwo mit leben. Daran hat er sich über die Jahre gewöhnt. Das eigentliche, viel größere Problem, das die Schweinehalter seit Jahrzehnten unter Druck setzt, das sei die Marktmacht des Lebensmitteleinzelhandels, also von Lidl, Aldi, Rewe und Edeka. Das ist aber nochmal eine viel größere Geschichte über ein besonderes deutsches Oligopol. Darum kann es heute nicht mehr gehen. Wir haben heute jedenfalls erfahren, wieso tote Wildschweine den Weltmarkt durcheinander bringen, der Kampf um die Automobilindustrie in gewisser Weise auch auf dem Rücken der Bäuerinnen und Bauern bzw. dem Bauch der Schweine ausgetragen wird und was das alles indirekt auch mit unserer schwindenden Vorliebe für Schweinepfötchen in Sauerkraut zu tun hat.
Und das ist bei mir persönlich auch noch hängen geblieben. Wenn ihr, liebe Pumper da draußen, was für Regenz tun wollt, ja, probiert's mal mit der Milchschnitte. Oder irgendeinem anderen kuchenartigen Riegel mit Milchcremefüllung, am besten in rauen Mengen.
Denn ihr wisst ja, es muss bekanntlichermaßen wirken, aber es darf auch mal schmecken. 1 Kilo Fleisch erzählt jedenfalls mehr über die Weltwirtschaft, als man so denkt. Ich denke, das ist klar nach dieser Folge von Produktionszyklen über die Globalisierung, Handelskonflikten bis hin zu Pandemien. Das waren ja quasi die letzten 5 Jahre in a nutshell bzw. in a Schinken.
Das war unsere Folge zum Schweinefleischpreis. Tatsächlich haben wir aber so viele Mails bekommen, in denen wir aufgefordert wurden, doch noch die anderen Indikatoren, die wir in der Sonderfolge vorgestellt haben, irgendwie ja ins Programm zu nehmen, da eine Folge zu machen. Vielleicht kommt ja im Laufe des Jahres tatsächlich noch mehr. Mehr verraten wir jetzt aber an dieser Stelle nicht. Who knows?
Wenn ihr die Sonderfolge zu den Indikatoren, von denen Bo gerade auch nochmal erzählt hat, noch nicht gehört habt, schaut vorbei in unserer Deutschlandfunk-Audiothek. Da findet ihr auch alle anderen Folgen unseres kleinen, aber feinen Wirtschaftspodcasts. Abonniert uns gerne, lasst, egal auf welcher Plattform, auch gerne ein Like da und schreibt uns, wenn ihr Gedanken, Kritik oder Bos Rezeptideen für taiwanesischen Schweinebauch braucht, an whatthewirtschaft@deutschlandfunknova.de.
Autoren dieser Folge waren Gregor Lischka und Bojan Kim.
Produktion hatte Andy Fulford.
Und die Redaktion Michael Bödecker. Und ganz zum Schluss machen wir hier nochmal einen kleinen Themensprung, um euch noch einen anderen Podcast ans Herz zu legen.
Wir hatten es in dieser Folge ja auch irgendwie schon im entferntesten Sinne mit gefährlichen Drogen wie Crystal Meth zu tun. Und die Kolleginnen und Kollegen von Deutschlandfunk Nova Unboxing News, die haben sich jetzt mal mit sogenannten Baller-Liquids genauer auseinandergesetzt.
Dabei handelt es sich um synthetische Cannabinoide mit hohem Suchtpotenzial, die man aber easy vapen kann, wie Nikotin mit Melonen- oder Erdbeergeschmack.
Was dahinter steckt und wie gefährlich dieses Zeug ist, hört selber mal bei Unboxing News rein. Diese und alle anderen Folgen findet ihr in der Deutschlandfunk-App. Damit würde ich sagen,
tschüss!
Oink, oink und tschüss!
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Jeden zweiten Donnerstag neu in der Deutschlandfunk-App. Nova.